Zwischen Himmel und Erde, ein Podcast der AGTCM, Fachverband für chinesische Medizin. Das Thema heute: Was bedeutet Sexualität für die chinesische Medizin? Mein Name ist Anna Hardy, ich bin Journalistin und ich habe eine Praxis für chinesische Medizin in Frankfurt. Heute spreche ich mit Dr. Carlos Kobus Schlicht. Er ist Sinologe und Qigong-Lehrer in der daoistischen Linie, der Wudang-Linie, und er lebt in Frankfurt, kennt sich einerseits mit den Klassikern der chinesischen Medizin aus und pflegt andererseits einen regen Austausch mit mehreren chinesischen Qigong-Meistern. Und das ist zurückzuführen auf seine Aufenthalte zuerst in Japan. Da war er im Aikido-Dojo in Tokio. Dann hatte er mehrere Studienaufenthalte in Taiwan, und zwar in der Hauptstadt Taipei. Und er ist, genau, dort war er Sinologe während seines Studiums und auch um Tai Chi Chuan zu lernen. Das waren insgesamt 10 Jahre mit Pausen, so zwischen der Mitte der 1980er und 1990er Jahre. Dann in Deutschland hat er gearbeitet für die Medizinische Gesellschaft für Qigong, war da wissenschaftlicher Mitarbeiter und Dolmetscher. Diese Schule ist in Bonn. Und er hat auch mehrere Aufenthalte in China gehabt, und zwar in der Rehabilitationsklinikum für Qigong und TCM, wo er mit Liu Yafei zusammengearbeitet hat in Beideiche. Ja, guten Morgen, Carlos. Wir duzen uns, weil wir kennen uns vom ABZ Mitte. Ich freue mich, dass wir heute über dieses sehr interessante Thema sprechen wollen. Und für den Anfang habe ich mal ein bisschen zusammengefasst in einigen Schlaglichtern, was wir in Bezug auf Sexualität und Einstellung zur Sexualität in Europa und Nordamerika in den letzten Jahren erlebt haben, weil sich da sehr viel verändert hat. Und zwar, also meiner Wahrnehmung nach, war die christliche Moral bis zur 68er-Bewegung eigentlich die prägende Vorstellung von Sexualität. Und da hieß es eben nur innerhalb der Ehe und nur zur Erzeugung von Nachwuchs. Und die Kirche hat sich ja auch immer noch schwer getan mit Verhütung bis in unsere Tage hinein leider. Homosexualität und Schwangerschaftsabbruch waren aber auch laut Strafgesetzbuch strafbar. Dann kam aber mit der Antibabypille in den 1980er Jahren die sexuelle Befreiung, also die sogenannte. Ein Spruch der 68er war: Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Also das wurde praktisch so gefordert, dass man auch Partner wechselt, wobei das vielleicht eher eine Forderung der Männer war. Denn die Feministinnen haben darauf hingewiesen, dass die Pille eben nicht nur Lust ohne Last bedeutet, sondern auch ständige Verfügbarkeit. Also, einfach mal mit diesem Rückblick im Hintergrund, wenn du jetzt das mit der chinesischen Gesellschaft vergleichst, wie würdest du da die Einstellung zur Sexualität beschreiben und welche traditionellen Vorstellungen sind bis heute wegweisend?
Ja, einmal möchte ich vielleicht ergänzen zum westlichen Blickwinkel. Ist ja nicht nur, dass die Kirche die Sexualität in irgendeiner Weise verdammt hat, das ist ja der Fall, sondern dass vor allen Dingen auch immer der Gedanke der Erbsünde vorlag in der Kirche. Also der Körper ist etwas von sich aus Sündenhaftes. Und das gab es in China nie.
Und ganz besonders die Frau. Eva, die Verführerin.
Eva, die Verführung. Was es allerdings in China kam, da werden wir, denke ich, auch noch drauf eingehen können, ist, dass speziell über den Konfuzianismus eine sehr patriarchale Gesellschaft entstanden ist. Etwa ab dem 2. Jahrhundert von unserer Zeit ist erstmals der Konfuzianismus staatstragend geworden. Vorher war ja nur so eine Nebenschule gewesen von verschiedenen anderen philosophischen Schulen. Und Kaiser Wu Di hat den Konfuzianismus dann als Staatsdoktrin integriert. Und ab dann, quasi erst aber aus dem 2. Jahrhundert nach, fing es dann an, dass der Konfuzianismus immer tragende Rolle hat. Das bedeutete für die Frau, dass sie nichts wert war. Die Frau war quasi wie bei uns auch. Ich glaube, es gibt ja noch in New York, gibt es, glaube ich, noch so als Mahnschild in der Bibliothek: Hier dürfen Frauen und Hunde nicht rein. Ja? So was ich habe mal eine Dokumentation darüber, ich habe sowas in Erinnerung, so ähnlich war es aber auch in China. Ne? Die Frau galt in China nicht als wirklich tragend in der Gesellschaft. Ne? Sie sollte eigentlich immer nur Kinder kriegen und den Haushalt halten. Wie es dann natürlich in der Realität aussah, Chinesinnen können sehr rabiat und sehr bestimmend sein. Das ist vielleicht auch wie in Italien, dass sie dann auch innerhalb der Familie sehr präsent auch war, nicht immer nur geduckmäusert hatte, aber das Ideal einer Frau war, wie hier auch, sie sollte fügsam sein, sie sollte dem Mann gehorchen, der Mann stand darüber, sie sollte Söhne gebären, das war ganz wichtig. Aber nichtsdestotrotz gibt es ja neben dem Konfuzianismus auch noch den Daoismus. Und der Daoismus hat schon immer die Frau, galt immer als Mysterium, aber im positiven Sinne. Das Mysterium des Leben gebären Könnens. Die heilige Schildkröte ist Yin und die heilige Schildkröte ist wie eine Schamanin. Die heilige Schildkröte hat die ganzen Insignien des Mysteriums, Sternbilder, schamanische Tänze, also so auf diesen Abbildungen der heiligen Schildkröte, die Hexagramme und Trigramme, also die Trigramme werden abgebildet. Und so ist die Frau im Daoismus als etwas sehr Hochgehaltenes gesehen worden immer. Aber in China heißt es dann, äußerlich bin ich Konfuzianer, also um in der Gesellschaft nützlich zu sein, aber im Haus bin ich Daoist. Ne, so wird das in China gesehen. Ich meine, dieser Spruch ist mir auch aufgefallen, jetzt, den du hier genannt hast, in den 68ern, wer einmal mit dem gleichen Penta gehört, nicht zum Establishment. Das ist ein ganz alter Spruch, der schon der Sun Tzu Miao, der berühmte Arzt aus dem 6. und 7. Jahrhundert gesagt hatte. In seiner Schrift über die Sexualkunde hat er gesagt, ich zitiere mal, wenn jemand nur mit einer Frau schläft, das Yin-Chi, also das Chi, das Yin, das wird schwach. Das ist also, das ist zu wenig. Man muss mit mehreren Frauen schlafen, dann ist es gut. Also,
und wie ist es umgekehrt?
Tja, umgekehrt, leider. Wie es letztendlich gelebt wurde, ist es ja so, dass vielleicht auch die Frau mit anderen Männern geschlafen hat. Aber meistens muss man sich das so vorstellen, dass es eine Polygamie war im männlichen Sinne, ja, dass also der Mann mehrere Frauen hatte. Gerade der Kaiser hatte mehrere Frauen, die er dann aber auch, um die Harmonie zu wahren, durfte er sie nicht vernachlässigen. Ne? Es gibt, aber dann war das natürlich auch die höhere Gesellschaft, die viel Geld hatte, hatte auch meistens ein Harem, wenn man das als Harem bezeichnen darf. Ein sehr schöner Film ist ja von Zhang Yimou in den 1980ern gedreht worden mit der Gong Li, die rote Laterne. Mhm. Und da wird genau dieses Thema ja angesprochen. Eine Frau aus dem Lande also kommt in so ein kaufmännisches Haus und wird da quasi Konkubine des Herren, was sich da an Dramen auch abgespielt haben. Es war also alles nicht so schön, wie es dann gerne in der Literatur so dargestellt wird, dass alles in Harmonie und die Frau ist Yin und empfängt dann nur. Aber das spielen ja Gefühle mit. Und Sexualität, wie wir uns ja denken können, hat immer was auch mit Macht zu tun. Leider. Und ja, die Frage aber für die Daoisten ist ja, wie kann man die Macht besänftigen? Wie ist die Macht auszugleichen, dass Yin und Yang in Harmonie kommen? Ja, und in der heutigen Gesellschaft, die Einstellung zur Sexualität ist erstmal von außen gesehen sehr prüde. Man darf keine Händchen halten eigentlich, das ist jetzt modern geworden, aber ursprünglich Händchen halten galt als nicht ansehenswert. Küssen war schon, ein Kuss, Küssen ist schon ein Sexualakt an sich, auf der Straße sich zu küssen. Also so ein intellektueller Zungenkuss schon gar, das ist schon ganz verpönt. Und ist eher ein westlicher Einfluss, wenn es heute gemacht wird, dann vielleicht eher in der Disco oder so, aber nicht auf der Straße, habe ich es noch nie gesehen. Gibt es vielleicht auch schon, aber das ist aufgrund des westlichen Einflusses. Aber ursprünglich ist, oder in der Regel ist das nicht gestartet. Ist das als Buhaui, heißt das auf Chinesisch, das gehört sich einfach nicht hier.
Also kann man sagen, es ist prüde in der Öffentlichkeit, aber daheim freizügig?
Naja, da muss ich sehr in mich gehen, weil die chinesische Gesellschaft, man darf ja nicht von so einem Konglomerat sprechen, ist ja auch sehr vielfältig, wie bei uns ja auch. Aber im Ganzen gesehen natürlich zu Hause ist das Ideal der Frau, dem Manne treu zu sein. Ja? Und was der Mann dann macht, ist in der Regel treu zu sein, aber es gibt immer Seitensprünge. Aber ich denke auch auf beiden Seiten, nur wird es bei der Frau mehr verheimlicht. Ja? Das gehört sich bei der Frau weniger als beim Mann, wie es bei uns eben auch in der Gesellschaft zu sehen ist. Umso reicher der Mann, umso mehr Frauen hat er, ne? Dieses kaiserliche, dieses Konkubinat heißt es ja eher auch, ne, was der Kaiser immer geführt hatte, mit mehreren Frauen, das wurde ja sogar nach dem Hofarzt von Mao Zedong verurteilte der Arzt, dass er auch sich immer junge Frauen vom Lande geholt hat. Umso jünger, umso besser.
Der Arzt hat das verurteilt?
Natürlich hat er gesagt, der Mao Zedong war nicht so, wie man ihn da so sieht. Der hatte dann mehrere Frauen. Der hat sich immer Frauen zukommen lassen. Ja, das ist dann mal bekannt geworden. Und das ist so eine, aber das finden wir ja auch bei uns. Denk mal an Kennedy. Kennedy hat sich auch immer die Frauen zukommen lassen als Machtmensch. Auch die sowieso, oder der Weinstein-Skandal, ja. Wobei das dann nochmal ein bisschen anders gelagert ist, aber im Prinzip ja auch, ne? Umso mächtiger, umso mehr Geld, umso mehr Frauen. Anscheinend. Es scheint das ein Menschheitsphänomen zu sein. Ich weiß es nicht, aber in China galt es eben auch als normal. Wenn man reich war, hatte man Konkubinat. Noch bis in die 1930er Jahren hinein. Ja, vielleicht sogar noch länger.
Ich denke gerade über das Buch mit den Fächern, wo sie sich immer Nachrichten reinschreiben. Eigentlich sollten die Frauen ja auch nicht schreiben und lesen können. Ja. Aber da ist es so, dass die Frau ihrem Mann dann später so in der Menopause eine junge Konkubine zuführt, die sie selber aussucht, also die auch fügsam ist und so, weil sie ihren ehelichen Pflichten nicht mehr so nachkommen möchte. Yeah. Oder ist es nur ein literarischer Kniff?
Naja, ich habe ja auch Ethnologie studiert und man kann, denke ich, das auch auf China übertragen. Durchaus jetzt nicht so als bewusste Handlung, aber in den traditionellen Gesellschaften ist die Frau nach der Menopause eigentlich keine Frau mehr in dem Sinne. Mhm. Sie ist männergleich. Sie wird nicht selten dann auch in den Männerrat geholt, ne, und gilt da als gleichberechtigte Ratgeberin. Ja. Das findet man aber auch in Filmen, japanische Filme etwa, wo eine weise Frau da ist, oder auch in den chinesischen Filmen, wird die alte Frau nicht mehr so als diejenige, die unterhalb steht, gesehen. Ja. Aber der letzte Kaiser, wer den gesehen hat, von Bertolucci, ne, mit der Zizi, die Kaiserin, Witwe, ne, die eigentlich agiert hat als Herrschende, die hatte dann eigentlich die gleiche Position auch. Ne? Und die hat sich dann schon ausgesucht, wer der Kaiser sein soll, damit sie noch an der Macht bleiben kann. Sie hat ja alles bestimmt. Mhm. Also von daher kann man schon sagen, gedacht ist, die Frau ist untertan. Gelebt wird, ist vielfältig. Ja? Aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass die Frau gerade in ihren jüngeren Jahren ja doch unterdrückt wurde.
Mhm. Ja, interessant. Du hast eben gesagt, Sexualität ist ganz viel mit Macht verbunden. Das zeigt sich jetzt auch an unserer Diskussion. Und darin ist die chinesische Gesellschaft gar nicht so verschieden von der europäischen oder nordamerikanischen. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu den Klassikern, wie behandeln die denn die Sexualität und was sagen sie über sie aus?
Ja, die Klassiker, ich habe jetzt speziell auch die Sexualklassiker mal durchforscht. Ne? Mhm. Und da ist eine. Und Douglas Weil hat ein sehr gutes Buch rausgebracht, wahrscheinlich eine sinologische Arbeit über die Sexualschriften Chinas. Und hat das auch sehr gut analysiert und hat die auch übersetzt zum Großteil ins Englische. Und zeigt sehr gut auch auf, wie die Gedanken sind der Sexualität in den Klassikern. Ich habe mir aber nochmal eigene Gedanken natürlich auch gemacht. Und wie ist die Vorstellung? Ich habe vorhin über Konfuzianismus geredet. Ne? Wie sieht der Konfuzianismus denn die Sexualität? Und da sagt ja der Konfuzius, der im 6. Jahrhundert gelebt hat, die Schrift ist wahrscheinlich aber erst durch seine Schüler entstanden, Jahrhunderte später, der sagt, ich habe niemanden gesehen, der die Tugend liebt, wie er den Sex liebt. Ich meine, interessant ist ja, dass auch die Art des Übersetzens, dass noch die Richard Wilhelm oder der Legge Anfang des Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., die haben nämlich den Begriff der Sexualität, Sir, was ja auch möglich ist, nämlich anders übersetzt, wahrscheinlich nach den Kommentaren der Konfuzianer, nämlich nicht wer dich den Sex liebt, sondern wer die Schönheit liebt, wer das Farbenprächtige liebt. Der hatte Sex ganz rausgelassen, die Übersetzer. Aber Sir kann eben auch Sex heißen. Ja? Mhm. Oder in Mencius steht ja auch was Interessantes, und zwar eine Diskussion zu Gaudze. Gaudze war ein Gelehrter, ein Streitgespräch also zwischen Mencius und Gaudze. Mencius war Nachfolger des Konfuzius, also auch Konfuzianer. Und der war vor allen Dingen bekannt, dass er gesagt hat, die Mitmenschlichkeit ist das Wichtigste. Das sollte man pflegen, ne? Die Liebe zueinander, die Mitmenschlichkeit. Und Der Mensch ist von sich aus gut. Das war so seine Prämisse, ja. Deswegen die Mitmenschlichkeit. Und da sollte man immer drauf vertrauen, ne? Da hat dieses Sanfte. Auf jeden Fall, der hatte eine Diskussion mit Gause, von dem man nicht so weiß, wo er eigentlich gelagert war von der Philosophie her. Aber das Gespräch ist dann noch ganz interessant, wenn Gause fragt. Mencius, also er fragt die Frage an Mencius, Essen zu genießen und sich an den Sex zu erfreuen, das ist doch die Natur des Menschen. Ja? Wohlwollen, also, oder sagen wir mal, die Mitmenschlichkeit ist das Innere und die Gesetze, das ist vom Außen gegeben. Wie steht es denn darum? Und Mencius ignoriert ganz den Sex. Der geht gar nicht auf den ersten Punkt ein, mit Essen und Sex, sondern er sagt, ja, das Menschliche, das Mitmenschliche ist das so und so und so, da geht dann mehr auf diese Mitmenschlichkeit ein. Also er lässt den Sex eher, das gibt es zwar, das sollte man, gehört zum Leben dazu, aber das ist mir nicht so wichtig. Mhm. Also die Sexualität ist eigentlich wie in China heute ja auch eher gedacht wird, man will Kinder, speziell auch dann Söhne. Man kann nur an diese Abtreibungswelle in China erinnern, die dann, wenn es um Mädchen ging, sofort abgetrieben wurde. Man will also Söhne haben, weil die vererben ja das Familiengut weiter. Und das war den Konfuzianern eben auch wichtiger. Ne? Wie stehe ich denn da mit der Gesellschaft? Wie stehe ich in der Gesellschaft? Das war, so sagt dann auch der Wang Zhong, heißt einer der konfuzianischen Philosophen aus dem 1. Jahrhundert. Der auch mehr so ein Kritiker war, der hat übrigens auch die Fünf-Wandlungsphase ein bisschen aufs Korn genommen, ne, weil er sagt, ne, das ist auch nicht ganz so, wie es da steht. Aber der sagt ja, dass der gelbe Kaiser, diese Methode, was die Sunü, also die Beraterin des gelben Kaisers, das war eine Konkubine des gelben Kaisers, die hat den gelben Kaiser beraten, wie man Sex lebt, ne, und hat ihm Methoden zur Hand gegeben. Darauf geht dann Wang Zhong ein und sagt, also diese Methoden der fünf Frauen, die Sunni den gelben Kaiser gibt, das ist aber, wenn man dem befolgt, das schadet ja nur dem Mutter und dem Vater, dem Körper von Mutter und Vater. Diese Praktiken zu machen, diese Sexualpraktiken, die sind nichts für den. Und vor allen Dingen, es raubt auch die eigene Wesensnatur, die den Konfuzianern, aber auch den Daoisten sehr wichtig sind, die Wesensnatur von Mann und Frau. Das verdirbt die Wesensnatur von Mann und Frau, sich solchen Praktiken hinzugeben. Also Sexualität ist lieber eine andere Sache. Anders ist es bei den Daoisten. Wie schon gesagt, bei den Daoisten, Laozi etwa, der ja offiziell nach chinesischer Geschichtsschreibung 6. Jahrhundert, aber das Buch nach neuerer Forschung ist eher 3. Jahrhundert und wahrscheinlich auch nicht nur von Laozi, ist ja nur ein Obername, sondern von mehreren, von seiner Bewegung, die sich auch an so yogischen Praktiken gegeben hat, wenn man von Yoga sprechen darf, also eher von Qigong-Praktiken, sagen wir mal, zusammengestellt wurden nach heutiger Forschung. Die sagen ja, dass das Dao zu erfahren ist so wichtig, also dass die Alleinheit in einem oder was alles uns gibt, ist so wichtig zu erfahren. Und was ist denn dieses Dao? Dieses Dao ist das mysteriöse Tor. Und das mysteriöse Tor ist für die Sexualpraktiker quasi die Vagina, also das Gebären der Frau. Ne? Das, was dann im 6. Kapitel des Laozi heißt es ja dann auch, der Talgeist ist unsterblich. Der Talgeist natürlich unten, der Talgeist ist unsterblich von dem mysteriösen Weiblichen. Das wird sehr, sehr hochgehalten. Und das Tor des mysteriösen Weiblichen, das ist ja die Wurzel von Himmel und Erde. Und das ist wie ein Faden, der sich ziehen würde, ne? Im Sein. Das ist das, was die Frau ausmacht. Und deswegen achtet man in den Klassikern, auch speziell jetzt in den Klassikern der Sexualwissenschaft oder der Sexualkunde, die Frau wirklich zu befriedigen, um das Yin zu erfüllen. Das ist die Aufgabe, die man hat als Mann.
Ah, aber die Frau kann ja auch gebären, wenn sie nicht erfüllt ist.
Schon, aber es geht darum, den Daoisten geht es ja um Transformation. Das Gebären kann ja auch innerlich geschehen. Das Gebären kann ja auch in Form von einer Erkenntnis sein, wie man im Buddhismus von Erleuchtung redet. Auch das ist ja das Erfassen des Wahrhaftigen, tiefen Geheimnisses des Seins. Das ist eigentlich das liegt im Yin begründet. Das Yang ist nur das Aktive. Das ist nur das Erhellende, das auch wichtig ist. Das auch angeschrieben wird, gerade vom späteren Daoismus, das Yang mehr zu erhellen, das Yin mehr aufzufüllen. Aber das Yin, da ist der Urgrund des Geheimnisses vor, liegt dort vor, was zu erkennen ist. Und das ist ja, was Lao Tzu auch sagt. Und man muss immer wissen, wenn man Daoist ist, ist Lao Tzu der Kanon, der wird auswendig gelernt. Mhm. Und der wird so intoniert, dass es in einem lebt. Also ist die Schrift des Lao Tzu maßgebend für den Daoismus. Ja. Das sind so die Klassiker zumindest aus der philosophischen Ausrichtung auch sagen, ne? Über Sexualität, ja.
Und bedeutet das, dass man das Dao nur oder besonders gut in der sexuellen Begegnung leben kann?
Das ist dann natürlich die Streitfrage, ne? Also auch innerhalb des Daoismus, es gab dann viele, die das verneint haben, aber eigentlich auch im heutigen Daoismus, da kommen wir, denke ich, irgendwann auch zu sprechen drauf, über die Praktiken des Qigong. Mhm. Also Qigong ist ja ein moderner Begriff, also über die Praktiken, sagen wir mal, der Daoisten, erstmal eingegrenzt der Daoisten, geht es ja darum, seine Sexualität zu transformieren, die Sexualität sogar zu nutzen, um das zu transformieren. Ne? Das ist ja, der Grundgedanke. Es geht also gar nicht mal so darum, sich sexuell auszuleben. Das ist ja auch was dann auch das Sunzimyo dann sagen wird, ne? Wenn es dann eben auch um die Klassiker geht der Sexualität, ja.
Mhm. Ja, warum wurde Sexualität in China schon so früh erforscht?
Ja, warum wurde die Sexualität in China so früh erforscht? Das hat verschiedene Gründe. Einmal auch, wenn man von der geistesgeschichtlichen Hintergrund aussieht, ist es eine kosmische Sache. Also im Buch der Wandlung, im I Ching, zumindest in dem Kommentarwerk zum Buch der Wandlung, das im 2. Jahrhundert verfasst wurde, übrigens von den Konfuzianern, da steht ja drin, Himmel und Erde sind Tiendi. Innen ist eine Art wie so eine Ursuppe. Ist in einer Ursuppe und die tausend Dinge befinden sich dort drin wie in einem Destillat. Mhm. Ja? Und Nanü, Goujing, aber wenn dann die Frau und der Mann sich sexuell vereinigen, mit ihrem Jing vereinigen, mit ihren Essenzen vereinigen, dann können die tausend Dinge erst zum Leben kommen.
Mhm.
Ja? Aber was ich dann daran interessant finde, ist ja Himmel und Erde. Das Zeichen für Himmel und Erde, Schriftzeichen für Himmel und Erde. Das für Himmel, klar, ein Mensch, der die Arme ausbreitet, mit oben einem Strich über dem Kopf, das ist der Himmel. Aber die Erde, was ist die Erde? Die Erde ist nämlich auf der linken Seite als Erde. Und was war die Erde in den Orakelschriften des zweiten Jahrtausends? War das ein Phallus. Und auf der rechten Seite ist das Zeichen für Vagina in den Orakelschriften. Also wenn ist es, die Erde ist bezeichnend dafür, für ihre Vielfalt. Die kann nur entstehen, wenn Mann und Frau zusammenkommen. Wenn die beiden Geschlechter zusammenkommen, dann gebiert sich quasi die Welt. Das ist schon so vorgegeben als kosmische Voraussetzung, dass das Sein entstehen kann. Also sehr sexuell gedacht. Auch Yin und Yang wird immer mit Kopulation, mit dem Begriff der Kopulation in Zusammenhang gebracht. Wenn Yin und Yang sich vereinigen, ist es immer ein sexueller Akt. Das ist schon kosmisch gegeben. Die heroischen Figuren, also die Kulturbringer, Fuxi, Nüa. Also Fuxi war der Mann, das ist der männliche Part, der dann auch Schrift eingeführt hat, bestimmte Dinge eingeführt. Und die Frau, die sind oft mit Schlangenkörpern vereinigt dargestellt. Ne? Also auch da, also kosmologisch ist der Sex eine ganz wichtige Sache schon gegeben.
Mhm.
Von daher auch wenn man dann in den chinesischen Klassiker der Medizin, den Huang Di Neijing, also den Gelben Kaisers innerer Klassiker, da ist ja dann immer von der Vereinigung von Yin und Yang auch die Rede. Und das heißt, es soll immer eine Transformation geschehen zwischen Yin und Yang. Es geht nicht nur darum, sich zu kopulieren. Die Kopulation, die immer stattfindet, auch in der daoistischen Meditation, soll immer zu einer Transformation kommen. Das wurde mal, ich bin ja kein Sanyasin, aber ich bin auf YouTube auf Osho gestoßen, der über Orgasmus spricht. der genau das meint, dass er meint, Orgasmus braucht ein Ritual, der Beischlaf braucht ein Ritual zwischen Mann und Frau, der in unserer neuen Gesellschaft viel zu hektisch geschieht. Der braucht ein Ritual, dass alles langsamer geschieht, dass man sich viel mehr Zeit lässt, dass man es nachspürt, dass man so erklärt es in seiner meditativen Art und Weise zu sprechen. Und zum Schluss sagt er dann aber, das muss immer in einem Raum geschehen, der sauber ist, der klein ist. Und wenn man, das soll dann so lange geschehen, bis man dann irgendwann mal auch ohne Partner mal in diesen Raum eintritt und zu einer inneren sexuellen Vereinigung, zu einem inneren universellen Orgasmus kommt. Das fand ich sehr interessant zu hören, weil die Chinesen genau das auch denken. Es geht also darum, auch in den Sexualschriften wird das immer so erwähnt, es geht natürlich immer um Langlebigkeit, wenn es grob gemeint ist, immer darum, dass man sich stärkt, dass man lange lebt und gesund bleibt. Aber eigentlich wird immer auch der Satz erwähnt, es geht um Transformation. Es geht genau das, was Osho meinte, dass man sich so weit vereinigt hat, dass man in einen anderen Seinszustand eintreten kann. Das ist die Vereinigung von Yin und Yang. Das ist auch Harmonie, das ist auch eigentlich das, was man, wenn ich mal so sagen darf, in der chinesischen Medizin anstrebt. Ja. Die Vereinigung zwischen Yin und Yang, zwischen den Gegensätzen. Es sind ja keine Gegensätze, das ist ja eigentlich ein falscher Übersetzungsbegriff. Aber zwischen diesen beiden Polen, ne, die vorherrschen, die doch aber vereinigt sind, da soll Harmonie geschehen. Das ist immer eine sexuelle Vereinigung auch zu sehen. Ja.
Interessant. Ja. Denn das ist ja das, was wir in der Praxis mit Akupunktur und auch mit Arzneimitteltherapie versuchen, Yin und Yang im Gleichgewicht zu halten.
Gehong, einer der berühmten Ärzte und Alchemisten des 4. Jahrhunderts, ne? Der hat ja in seinem Werk, das um 320 erschienen ist, Baupuze, ist der Meister, der die Schlichtheit hegt. Das ist so ein alchemistisches Werk, der äußeren Alchemie angehört, also der Substanzen, Arzneien und Ingredienzien benutzt, um das goldene Elixier für sich zu finden. Ne? Mhm. Und der sagt, aber ohne Sex geht's nicht. Du brauchst diesen Sex. Das ist ja die Frage auch vorhin gewesen. Ne? Wie wichtig ist die Sexualität für die Meditation etwa? Und der sagt, ohne Sex geht das nicht. Man braucht den Sex, um sich zu transformieren. Mann und Frau oder Yin und Yang muss gewahrt werden. Müssen sich. Ne? Das ist seine Ansicht. Aber dann ist ja noch die Frage, in anderer Sicht, jetzt war das Kosmologische genannt, was Sexualität, warum das so früh erforscht wurde, eben auch, weil man gemerkt hat, dass auch gerade in der chinesischen Medizin gemerkt hat, dass der Beischlaf für den Mann erschöpfend ist. Mhm. Ja. Und dass diese Erschöpfung aber nicht harmonisch ist, dass diese Erschöpfung eigentlich, wenn man von einem Krankheitsbild der chinesischen Medizin ausgeht, ein Disharmoniemuster ist, wenn er erschöpft ist. Er sollte eben nicht erschöpft sein. Und so hat man sich dann gerade dann auch, wenn es in die reicheren Schichten geht, die mehrere Frauen auch hatten, dann die Frage war, wie schützt sich der Mann? Oder wie kann der Mann sich nicht nur schützen, sondern vor allen Dingen, wie kann er sich so weit bereichern, dass er vital bleibt? Dass er sich ins Dao einfügen kann und nicht ins Dao verloren geht, weil er sich immer veräußert. Und krank wird und früh stirbt.
Und, wie kann er das?
Das kann er durch den Samen, die Ejakulation zurückzuhalten. Also sind dann Techniken, es ist eine Kunst, das muss man wirklich sagen, dass man lernt, während des Beischlafes sich nicht zu stark zu involvieren. Dass der Wert des Beischlafes, Jolan Yang hieß er, glaube ich, der hat auch ein übersetztes Dao der Liebe geschrieben, sehr schönes Buch, bebildert, wo er eigentlich genau das beschreibt, dass der Mann, wenn er seine Ejakulation zurück hat, dass der Orgasmus nicht mit Ejakulation gleichzusetzen ist. Mhm, Rest, ne? So ein Staccato und dann ist alles aus. Nein, das ist etwas, der Orgasmus, was Orgasmus betrifft, ist ein innerer Zustand, der sich einstellt und der eben nicht bedingt ist durch die Ejakulation. Das ist ja also ein ganz, und das muss man aber, das ist wie mit dem Qigong, das muss man erfahren durch Übung. Also erfahren auch durch, ich möchte mal sagen, durch Meditation, Qigong-Übung. Weil so erreicht der Mann das letztendlich. Ja. Für die Frau ist es weniger problematisch. Weil die Frau erschöpft sich nicht so leicht, außer sie übertreibt es natürlich zu stark. Ne? Zu viel auch erschöpft natürlich auch die Frau. Das wurde von der chinesischen Medizin ja auch angesehen, vor allen Dingen in den ersten Schriften, dass der Ausgleich zwischen den Essenzen, zwischen Mann und Frau immer da sein muss, damit beide davon was haben. Ja? Und das war also aber auf die Frage, ist der Grund, warum man das auch erforscht. Also nicht dieser kosmologische allein, sondern auch, was passiert denn beim Beischlaf? Der Beischlaf wurde also einmal auch als etwas Heiliges gesehen, vom Grundgedanke ja her, ne? Durch den Kosmos begriffen, ist das etwas Heiliges. Das gehört auch gar nicht nach draußen, das gehört ja nach innen. Also in dem Sinne auch heilig, das verwahrt man, Heiliges wahrt man, das gibt man nicht einfach so nach außen, das verwahrt man. Und ist deswegen auch gut zu erforschen, denn der Zustand, der sich während des Beischlafes einstellt, ist für den Daoisten ja, wie in einer Sexualschrift genannt, der göttliche Wind. Es ist ein Zustand, was sucht denn der Daoist? Anders als der Buddhist etwa, der in Stille sucht und eine Erleuchtung erfahren möchte. Für den Daoisten ist aber Erleuchtung der Zustand wie trunken sein. Das Hundun will er erfahren. Das Hundun ist dieses Urchaos. Das Sein, was bevor dem Sein war. Mhm. Und das kommt am nächsten entweder durch Alkohol oder durch Beischlaf.
Alkohol, okay. Das muss man auch lernen zu dosieren dann, ne?
Tja, leider in China wird es leider oftmals nicht so dosiert, ne? Aber ich hatte ja vorhin das I Ching, also im Buch der Wandlung erwähnt, dass wenn Himmel und Erde quasi so in einem Urkasse, also eine Ursuppe sind, dann sind die tausend Dinge, die sich da wandeln, sind wie in einem Destillat, sind wie ein alkoholisches Getränk. Ja? Die sind auch noch so torkelnd. All das ist torkelnd, all das ist nicht bestimmt. Und diesen Zustand will ja der Daoist. Und da ist natürlich die Sexualität, kommt man diesem Zustand sehr nahe, wenn man mit jemandem schläft. Mhm. Nicht, wenn man masturbiert, das ist eine andere Sache. Mhm. Ja, das wird sogar als Schlafen mit den Geistern genannt. Das wird nicht gern gesehen, weil das nicht diesen Zustand bringt, den man normalerweise hat, wenn sich Mann und Frau vereinigen oder wenn sich Paare vereinigen. Mhm. Ja.
Ah, interessant. Wir könnten jetzt in zwei Richtungen weitergehen. Du hast gesagt, Paare. Bedeutet das auch gleichgeschlechtliche Paare?
Ja, da muss ich leider sagen, dass wir hier immer in einer patriarchalen Gesellschaft leben. Wie letztendlich Homosexualität oder Transsexualität in China gelebt wurde, das trat eher im Hintergrund. Das wurde nicht so, das galt einfach, Yin und Yang heißt Mann und Frau. Es geht ja darum, und vielleicht ist es auch nicht nur durch diese patriarchale Gesellschaft zu begründen, diese Ansicht, weil auch in China ja die Geburtensterblichkeit sehr hoch war, dass die Frau auch sehr früh an Geburt gestorben ist, das war ja keine Seltenheit, auch in China nicht, dass man überhaupt sehr früh gestorben ist. Ne? Man, ein Alter von 40 Jahren zu erleben, war schon in China auch eine große Leistung. Und dass dann natürlich Sun Simiao, der berühmte Arzt aus dem 7., 8. Jahrhundert, dass der dann 100 geworden ist, das war Methusalem im Alter. Ja. Und so kann man sich schon erklären, dass man natürlich darauf bedacht war, Nachkommenschaft zu finden, schnellstmöglich, wie es hier in Europa ja auch war. Und da galt natürlich Homosexualität etwa oder Transsexualität eben nicht als förderlich, dem zu genügen. Und daher wurde das nicht als positiv erachtet.
Und wie ist es heute?
Genauso wie bei uns auch hier. Ne? Also, nee, ich kann ja nicht mal sagen, wie bei uns ist ja ein Aufbruch, ist ja ein Neuanfang da, ne? Ja. Denke ich mal, das zu relativieren. Ne? Das nicht, eben nicht mehr so zu sehen. Und in China, wobei man natürlich immer aufpassen, von welchem China redet man? Redet man von Taiwan-China, Hongkong-China? Redet man vom Festland-China? Redet man von China in San Francisco, von der chinesischen Gemeinde? Das ist immer das Problem, wenn man von China oder der chinesischen Kultur, ist ja sehr vielfältig. Aber ich denke, auch da ist ein Aufbruch, aber auch da sind große, große Widerstände. Ich hatte in Taiwan einen in meiner Gruppe, einen Homosexuellen kennengelernt, der hat sich in mich verliebt. Und wollte natürlich mit mir eine Beziehung haben, aber ich war leider nicht homosexuell, sonst wäre das ja sehr schön gewesen. Aber der hat mir sein Leid geklagt. Ne? Der sagte, er war Balletttänzer und war dann auch 19 geworden. Das hieß, er muss zum Militärdiensten. Was war das für ihn, gerade sagte, wenn er, er war offensichtlich auch von seiner Erscheinung her sehr weiblich. Also man konnte sehen, er war homosexuell. Und da konnte man auch sehen, was das für ihn eine große Angst war, jetzt in den Militärdienst einzutreten als Schwuler.
Okay, das ist jetzt die gesellschaftliche Einstellung. Du hast mir gerade eben begründet, warum die Klassiker keine Aussagen zur Homosexualität gemacht haben, weil das damals einfach für die Fortpflanzung in die Zukunft nur ein Nebenschauplatz war. Ne? Aber wenn du jetzt mal, wenn ich dich jetzt fragen würde vor deiner daoistischen Praxis und Erfahrung, Yin und Yang zu vereinigen, braucht ja unterschiedliche Geschlechter. Kann dieser orgiastische Zustand, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, auch im übertragenen Sinne, denkst du, das kann auch bei einer gleichgeschlechtlichen Vereinigung erreicht werden?
Natürlich. Denn es geht ja eigentlich darum, die Ejakulation zu vermeiden. Also Techniken in sich zu kultivieren, die diesen Moment der Ejakulation, den man eigentlich auch in der daoistischen Meditation erfährt, den umzudrehen und zu etwas anderem werden zu lassen. Mhm. Und ich denke mal, man kann es in den Schriften über Homosexualität jetzt nicht herauslesen, also Homosexualität nicht herauslesen in dem Sinne, aber ich denke mal, es gab auch immer Menschen, die haben gesagt, Yin und Yang ist nicht nur Mann und Frau, sondern Yin und Yin gibt es auch an Yang, in Yang gibt es auch an Yin. Ich war ja mit der Gisela Hildenbrand, Dr. Gisela Hildenbrand von der Medizinischen Gesellschaft für Qigong Yangsheng. Wir hatten einen Mönch kennengelernt, der war gerade aus seiner Wolkenwanderschaft, dreijährigen Wolkenwanderschaft. Die dreijährige Wolkenwanderschaft sind so Art, was in China Sadhus sind. Also man geht dann, man bricht mit der Gesellschaft als Mönch und geht dann quasi auf Wanderschaft und verschiedene Meister zu suchen, in sich zu kehren. Und warum erwähne ich ihn? Weil als wir ihn sahen, ich wusste nicht, ist er ein Mann oder ist er eine Frau? Er hat sich so verwandelt, dass die Mann-Frau relativiert wurde. Ne? Das war nicht mehr ersichtlich, ist er Mann oder ist er Frau. Mhm. Ja, und ja, das war mal für mich natürlich auch die Frage, inwieweit können dann auch, wenn das so bestimmend ist, zwischen Mann und Frau in den Klassikern, inwieweit kann das in unserer modernen Gesellschaft, können diese Schriften auch noch für uns nützlich sein? Ja? Und da kam ich aber auf den Gedanken, wir sprechen hier von Kunst. Es ist eine Kunst. Das heißt, eine Kunst verändert sich. Das heißt, nehmen wir mal die klassische Musik, ist eine Kunst. Wir hören hier heute immer noch Bach, aber in einer anderen Interpretation. Ne? Oder ich glaube, Wang Jingyu war dieser Arzt in China, der sagte, dass die chinesische Medizin ist wie ein Fluss, der am Ufer entlang, jedes Ufer ist anders in der Geschichte. Und da passt sich die chinesische Medizin an. Und so sind auch die Schriften zu verstehen. Also wenn man von Homosexualität spricht, dann oder von Transsexualität oder Genderismus, dass man das durchaus auch mit neuem Blick betrachten kann, diese Klassiker. Natürlich mehr dann auch ausblendet. Das ist nur immer zwischen Mann und Frau, genauso die Rolle der Frau dann auch relativiert, ne? Die ja dann auch besonders in den späteren Sexualklassikern als eher als Ding verstanden wurde, wo der Mann sich, das wurde ja der Sexualwissenschaft oder den sexuellen Klassikern vorgeworfen, dass sie Vampirismus betreiben würden an der Frau, dass sie nur daran denken würde, der Mann würde daran denken, die Frau quasi mit ihren Jing rauszusaugen, damit er dann Langlebigkeit erreicht, ne? Und dann möglichst auch immer junge Frauen, weil die haben vor, am besten nach der Pubertät gerade erst, noch keine Kinder gekriegt haben, die sind dann am nützlichsten, das sagt sogar sonst im Jahr. Mhm. Aber dass man sowas relativieren kann und relativieren im Sinne, also nicht befürwortet, aber dass man in die Sexualhandschriften in anderen Bereich liest, als eine Kunst, die sich wandelt. Also es gibt ja bestimmte Betrachtungen darin auch, die der modernen Sexualwissenschaft vollkommen übereingehen. Dass man zum Beispiel diese Klassiker eher in diesem Sinne liest, in der modernen Sexualwissenschaft und Psychologie etwa. Mhm. Und daraus versucht zu lernen. Das sind ja Menschheitserfahrungen. Und wenn dann eben so patriarchale Strukturen drin sind, die sind halt drin. Dass man die aber rausfiltern kann, denke ich schon. So habe ich mir das mal, habe mir schon viel Gedanken gemacht. Weil gerade, und Julian Yang, das war auch, das so beschrieben hat, dass man das auch anders sehen muss dann, was diese Klassiker betrifft, der Sexualkunde, eben nicht der Frau das Jing zu rauben, dass es da um universelle Harmonie geht und das zu erleben. Dieses orgiastische Gefühl der universellen Harmonie, das ist eigentlich Sinn dieser Klassiker, sagt er. Des Fangjung-Shu, also der Kunst des Bettgemachs. Ja? Und nicht, wie nützlich ist mir die Frau jetzt für meine Langlebigkeit, für meine Vitalität. Ja?
Das ist beruhigend.
Auf jeden Fall. Und das muss diskutiert werden. Und ich denke, man darf es auch nicht verromantisieren, diese Klassiker.
Das ist so. Jetzt, wenn ich dir so zuhöre, das ist ja schon was sehr Bereicherndes, was auch in einer gewissen Weise eine spirituelle Dimension zu haben scheint. Sehe ich das richtig?
Ja.
Wenn es um eine Transformation geht und auch man so eine Kunst entwickelt, dass es nicht nur jetzt auf der Ebene des Jing passiert, sondern des Shen, kann man das sagen, involviert ist?
Auf jeden Fall. Ich meine, soviel ich mich erinnern kann, Heiner Frühauf hat das ja so schön gesagt, was ist chinesische Medizin? In chinesischer Medizin geht es immer nur um Transformation. Mhm. Es geht nicht darum, Symptome anzugehen und zu heilen, sondern es geht darum, wo ist der Mangel an Transformation, das zu erkennen. Und das schafft den Ausgleich, so wie ich Heiner Frühauf verstanden habe. Ja. Und das ist ja auch Sinn, überhaupt zu erfassen, was ist Sexualität. Es geht ja nicht nur darum, um Beischlaf, um Koitus. Es geht ja auch zu erfassen, wie geht man mit Sexualität als universelles Phänomen um, was uns ja umgibt. Wir sind ja geprägt von Sexualität. Aber wie gehen wir damit um? Nehmen wir das auch nur als Fangjung, also als was ins Bett gemacht gehört, ins nördliche Teil, also in den Bereich, den man nicht bespricht? Oder wird der integriert im Leben und man kann darüber reden? Ich denke auch viele, da muss ich halt auch vorsichtig sein mit dem, was ich jetzt sage, aber viele wo es um Abart der Sexualität geht, um Missbrauch geht, dass das eben auch darum geht, dass Sexualität nicht wirklich besprochen wird. Dass also nicht wirklich gelebt wird im Sinne von einem öffentlichen Diskurs oder nur begrenzt. Ne?
Naja, auf der anderen Seite muss man sagen, durch die Werbung sind heutige Menschen ja schon überflutet mit solchen Reizen, in dem Sinne, dass die Reaktionsschwelle auch viel geringer ist. Ne? Also wenn man sich überlegt, nach dem Zweiten Weltkrieg, wenn da mal eine barbusige Frau auf einem Titel war, dann musste die verdeckt werden am Kiosk. Ne? Heute kriegt man so viele Reize, dass das gar nicht mehr so wahrgenommen wird. Und trotzdem sagst du, man spricht nicht genug darüber.
Ja, deswegen sage ich, man muss sehr vorsichtig sein. Wir sind auch in einer pluralistischen Gesellschaft. Es wird, wenn man bedenkt, als Kinsey und Master Johnson in den 1950er Jahren ihren Sexualreport und Dinge, gerade Master Johnson, die dann geforscht haben, was passiert denn während des Orgasmus geschieht und wie die verfemt wurden noch, ja? wie die Last hat. Gerade Kinsey wurde ja ganz stark verfemt. Also wurde ja ganz stark angegriffen, ne? Dass er Sexualität jetzt öffentlich spricht. Zum Glück hat sich das schon auch geändert. Kann ich auch verstehen, das ist ja was sehr Intimes, Sexualität dann auch. Aber dennoch ist die Frage, warum kann man das nicht besprechen, gerade im therapeutischen Bereich so wichtig ist.
Ja, lass uns mal auf den therapeutischen Bereich zu sprechen kommen, das fände ich sehr spannend. Ich weiß noch, dass Silke mal einen chinesischen Meister zu Besuch hatte in ihrer Praxis und der chinesische Meister hat zu diesem Patienten gesagt, ich meine, das war ein Krebspatient, dass der unbedingt guten Sex in seinem Leben braucht. Mhm. Was ich sehr überraschend fand damals, jetzt vielleicht nicht mehr, damals war ich noch in der Ausbildung. Also welche gesundheitlichen Nachteile können denn daraus erwachsen, wenn man keinen guten Sex hat, wobei guter Sex wahrscheinlich in der chinesischen Vorstellung nochmal was anderes ist, so wie wir das jetzt schon besprochen haben. Aber gibt es da gesundheitliche Störungen, wenn man diese Seite nicht genug lebt?
Ja, ich hatte ja auch einen Patienten in meinem Ambulatorium, der darunter litt, dass er nicht mehr mit seiner Frau schlafen konnte.
Ja.
Und das war, er kam wegen was anderem, aber das war im Gespräch eigentlich sein Hauptthema, was dann rauskam. Und welches Leid das verursacht hat bei ihm auch. Ja. Das furchtbare Leid, das verursachte. Und ich hatte ihn den Tai-Punkt, ich glaube Magen 21 ist das, ich kenne nur den chinesischen Namen hier oben, genadelt. Und er ist dann, er sagt, er hatte noch nie so das Gefühl, sexuell zu masturbieren, also zu masturbieren, wie nach dieser Behandlung. Ne? Aber das ist, ja, natürlich, da muss man ja zweierlei unterscheiden. Einmal, wenn man zu wenig Sex hat, wie er jetzt, also wenn man unter so einem Druck steht, was natürlich den Qi-Fluss vollkommen blockiert. Gerade auch von der Leber, auch von den Nieren, aber gerade von der Leber, also auch emotional man sehr blockiert ist. Da sagt dann auch der Gurchong, Baupuse sagt dann auch, und auch Sun Zimiao, die sagen alle, dann kommen Krankheiten auf, man lebt nicht lange. Das bedingt, dass man krank wird, wenn man so stagniert. Auch das ist ja ein Problem der Mönche, dann auch, wenn die nicht wirklich wissen, sich zu transformieren innerlich, dass sie so ein Leid haben, dass sie daran erkranken dann auch. Schon allein das Leid zu haben, ist ja nach chinesischer Medizin auch schon. Ich sage immer mal lieber Disharmoniemuster als Krankheit. Ne? Ist ein Disharmoniemuster, was zu regulieren gilt. Mhm. Jetzt der Patient vor mir, der kam ja wegen was anderem, aber das war ein Disharmoniemuster, was bewältigt werden musste. Ne? Und das andere ist dann eben, die andere Sache ist, wie jetzt der hier bei dem, wenn man zu viel Sex hat, wenn man sich nicht weiß zu regulieren, wenn man sich veräußert, was verursacht das Yin-Qi, also das, die Leere des Yin, was zu einem ungebundenen Feuer führt. Ne?
Leere Hitze, ne?
Ja, wo man noch mehr Lust hat, das aber nicht in den Griff kommt, kriegt aber sich entäußert, vollkommen entäußert. Da ist ja dann ein, das hat der Dr. Weise schön beschrieben, von dem vorletzten Kaiser, Wang Xu hieß der. Der war eh schon kränklich gewesen und der war aber bekannt, dass er tausende Frauen hatte, ja. Und der klagt, dass er sich immer matter fühlt, dass er immer schwächer wird. Was er dagegen tun kann. Und das ist übrigens auch eine der ersten Fragen in dem Kapitel der Sunü, also der Sunü heißt die einfache Frau oder die Jungfrau, wo es darum geht, um Sexualität, wo der gelbe Kaiser sich fragt, genau die Frage, ich fühle mich so erschöpft, den ganzen Tag kann ich nichts machen, was mache ich jetzt nur? Woran kann das denn liegen? Und sie sagt, ja, du veräußerst dich zu sehr. Du kannst ja mit 1000, dein angeblich soll ja 1200 Frauen gehabt haben, der gelbe Kaiser, durchaus schlafen, aber du musst dein Ding regulieren. Und das ist ja auch gegeben, was dann steht in dem gelben Kaisers innerer Klassiker, das erste Kapitel, geht es ja darum gerade, dieses periodische Auf- und Abbau des Qing, der Essenz, bei der Frau dieser 7-Jahres-Zyklus, beim Mann der 8-Jahres-Zyklus. Und da ist dann mit 40 ein Abbau zu sehen. Ne? Das heißt, sowohl bei der Frau etwa mit 40, auch aber auch beim Mann. Und da heißt es dann bei Sun Zimiao, der sagt dann auch, bis zu deinem 40. Lebensjahr, da kannst du deine Sexualität ausleben, da bist du noch jung mit deinem Ying, mit deiner Essenz. Aber nach dem 40. Lebensjahr solltest du dich in diesen Praktiken üben, dass du deine Essenzen, dass du dein Sperma zurückhältst, weil das schwächt dich zu sehr. Das bringt dich zu einem frühen Tod. Deswegen ab 40 ist es gut für den Mann, wenn er sich reguliert. Ne? Aber auch die Frau leidet ja durchaus auch an Sexsucht, gerade in der modernen auch. Das veräußert sie, ihr Jing ja. Also auch sie sollte sich ja letztendlich kultivieren, regulieren, durch Übungen vielleicht, die ausgleichend sind, durch Behandlung, etwa mit Kräuter oder Akupunktur, dass sie wieder ins Lot kommt, dass sie seine Wesenheit, seine Wesensnatur, sagt man dann, erfahren kann, wie man ist und nicht gesteuert ist von einer Sucht. Das ist ja eine Sucht. Ne? Gesteuert ist von einer Sucht.
Also ich erlebe tatsächlich in meiner Kinderwunschbehandlung, was einer der Schwerpunkte ist, genau das Gegenteil, dass da schon eine ganz, ganz große Erschöpfung ist, auch bei den Männern.
Ja, ja.
Und dass die eigentlich nur gestresst werden von der Erwartung, dass jetzt schon wieder das fruchtbare Fenster ist und ne, sie ihre Frau schwängern sollen.
Heiner Frühauf hat mal so schön gesagt, wir haben ja immer diesen Gedanken der Nierenessenz, die schwach ist. Aber wir sehen ja nicht, dass wir uns in unserer Gallenblasen-Leberstruktur veräußern, dass da eigentlich die Schwäche liegt. Und Leber natürlich allein durch die Sehnen, die Zungen, die Hauptsehne hier unten am Pyrenäum, die Sexualsehne quasi für den Mann, die wird natürlich überfordert, ne? Durch zu viele Überforderungen im Alltagsleben.
Ja, genau.
Ne? Zu überfordert im Alltagsleben, der Stress im Alltagsleben. Man kann es ja so schön ausdrücken mit, die Gallenblase ist ja die Kraft, die im Winter ruht. Und die hervorbrüchen muss im Frühling, die unheimlich viel Kraft haben muss. Und die Leber ist ja nur das Verteilende dann, ne? Der sanfte Wind ist die Leber, der das verteilt. Aber wir veräußern uns unserer Gallenblasenenergie sozusagen, also unserer Sexualenergie, ne? Indem wir uns ständig powern, indem wir ständig unser Adrenalin einsetzen müssen. Das und das ist noch zu machen. Das muss jetzt, also Gallenblasen der General, das muss noch gemacht werden. Ja? Mhm. Und da veräußern wir uns, ja, allgemein und sind erschöpft.
Also erschöpfte Kinderwunschpaare auch über die Gallenblase und die Leber behandeln. Wäre das deine Empfehlung?
Könnte man natürlich ausprobieren, inwieweit natürlich auch das Blut dann erschöpft ist schon. Ne? Ja. Das muss man ja auch sehen. Natürlich, ja, dass man die Gallenblase, aber auch natürlich auch die Nieren. Ne? Aber das hängt ja immer auch dann von den Syndrommustern ab. Ne? Ja. Aber natürlich, ne, das, man sehen muss, gerade in unserer heutigen Gesellschaft, wie die Menschen doch, ich erlebe es ja in meinen Bildungsurlauben, wo dann verschiedenste Berufsgruppen auch reinkommen. Und nicht wenige, gerade im sozialen Bereich sind, im pflegerischen Bereich sind, dass die vollkommen erschöpft sind durch dieses dauernde im Pflegebereich voll dabei sein, in der Familie voll dabei sein. Dann gibt es noch Probleme mit den Kindern, dass einer voller Verzweiflung sagt, das kennst du ja sicherlich auch, was soll ich denn nur tun? Ich weiß gar nicht mehr, wohin. Quasi das Holz der Gallenblase saugt der Niere das Wasser weg, kann man fast sagen, ja.
Jetzt bin ich aber doch neugierig. Du hast eben diese Praktiken erwähnt, wie man seine sexuelle Energie transformieren kann. Ist das für Mönche und Nonnen erstmal entwickelt worden oder allgemein für die Gesundheit, sagen wir mal jetzt der höheren Schichten, die vielleicht in die Verlegenheit kamen, dass sie mehrere Frauen befriedigen mussten und sich aber dabei nicht erschöpfen wollten?
Ja, Dr. Swire hat es so schön erwähnt, dass ja immer auch die Kaiser nicht selten Eremiten herangezogen haben für die Beratung ihres Sexuallebens. Ja. Weil es geht um Transformation. Mhm. Es geht um innere Transformation. Und das wird immer wieder erwähnt. Natürlich auch ein Arzt, der jetzt beim Kaiser ist, der ihm natürlich diese Ratschläge gibt, damit er sein Konkubinat nicht vernachlässigt und sich selbst dabei auch nicht vernachlässigt. Oder einen reichen Kaufmann. Also wenn er sieht, dass er da in Ungleichgewicht gerät, ne? Und zu viel des Guten macht mit sich und seinem Sexualleben. Aber es geht ja immer darum, um Transformation. Und das ist ein Bereich der Mönche. Das ist ein Bereich der, nicht nur der Mönche, sondern es gibt ja viele, auch Huangdi. Das berichtet ja Zhuangzi zum Beispiel, der daoistische Philosoph aus dem 4. Jahrhundert vor unserer Zeit, der nach Laozi einer der wichtigsten Vertreter des Daoismus ist. Und der sagt ja schon, dass man sein Jing da nicht veräußern sollte. Das sagt er ja schon. Ne? Dass man also, da gibt es eine schöne Geschichte mit dem Gelben Kaiser auch, der zu einem Eremiten geht, einem Berühmten, der also ein Weiser ist und der will von dem lernen. Erstmal geht er zum Eremiten und sagt, wie schaffe ich es, Harmonie in die Gesellschaft zu bringen und in das Regierungswesen? Und der Eremit ist davon überhaupt nicht angetan. Der schickt ihn wieder weg. Was soll ich dir die Frage beantworten? Das ist nicht mein Bereich, so ähnlich. Ich war sauer. Und da geht der Gelbe Kaiser zurück und denkt nach, okay, irgendwas muss er ja verändern. Was macht der Gelbe Kaiser? Er geht in die Berge und wird selbst zum Eremiten und meditiert. Und dann geht er zu diesem Weisen nochmal, ne, und fragt ihn, ja, wie kann ich mich denn selbst verändern, dass die Welt verändert wird? Und da geht dann der Weise drauf ein, ne, und sagt dann eben, dass du dein Jing, deine Essenzen wahren solltest. Ja. Interessanterweise war Zhuangzi kein Vertreter des Qigong. Der sagte in einem Kapitel, dieser Methusalem Pongse, der ja da quasi die Galionsfigur der Qigong-Leute steht, mit seinen Übungen der Tiere, der Atmung, zu schlucken und sich zu verhalten wie ein Tier. Und da, diejenigen, die da in den Bergen leben, die widmen sich ganz diesen Sachen, aber verlieren das Dao. Die auch finden das Dao nicht.
Mhm. Ne?
Es muss also noch etwas anderes geben als diese Praktiken des Qigong, die einem helfen, ins Gleichgewicht zu kommen. Ich habe ja von diesem Mönch erwähnt, den ich mit Gisela Hildenbrand damals besucht hatte, wo wir dann auch Wanderschaft mit ihm nochmal zu seinem Altmeister gegangen sind, in den Nanyang-Bergen. Und der war Vertreter Zhuangzis. Der sagt, er macht kein Qigong. Er lebt nur Zhuangzi. Also es vergeistigt sich. Und was ich bei ihm so faszinierend fand, nicht, dass er sich so verwandelt hat allein, dass man nicht mehr unterscheiden konnte, ist er Mann oder ist er Frau, sondern dieser tiefe, ruhende Blick, der wie ein See wirkte. Wenn da eine hübsche Frau an einem vorbeigegangen ist, wo man automatisch hingeguckt hat, das hat ihn überhaupt nicht berührt. Nicht, weil er sie ignorieren wollte, weil sie nicht berührt hat. Der war in sich so zur Ruhe gekommen, dass ihn das nicht berührt hat. Und das ist eigentlich ein Zustand, den man eben auch in diesen Praktiken zu verwirklichen sucht.
Es hört sich aber jetzt nicht nach etwas an, was der Normalmensch tun kann, der einen Alltag hat und Kinder und einen Job.
Ja, es gehört. Dann könnte man eigentlich auch sagen, warum soll er überhaupt Qigong üben? Verstehst du? Es ist ja wie mein Lehrer zum Beispiel jetzt auch, Tianliang, Meister Tianliang ist ja aus der Wudang-Tradition. Er hat ja dann mit 16 Jahren auch sich zurückgezogen, war erst bei den Shaolin und das gefiel ihm aber nicht so. Und ging dann zu den Wudang, ist dann Wudang-Mönch geworden oder beziehungsweise zu einem Meister gekommen, der Wudang-Schule. Und dann hat sich da sehr hoch entwickelt. Und dann gab es dann aber die Entscheidung, wirst du Mönch oder gehst du ins Leben? Und er hat sich fürs Leben entschieden, hat geheiratet, hat Kinder bekommen, die Töchter sind jetzt auch schon erwachsen. Das ist eine Sache der Entscheidung, wie weit will man dann gehen, wo will man sich denn hinentwickeln oder wo kann man sich noch hinentwickeln. Nicht jeder ist dafür geboren, Mönch oder Nonne zu werden oder und die Alleinheit zu erforschen. Ne? Und, aber für den Normalsterblichen, sag ich mal so, zu denen ich ja auch gehöre, in gewisser Weise ist es eine Möglichkeit, diese Praktiken für sich zu finden, um mehr zur Erfüllung zu kommen im Leben, auch im sexuellen Leben. Und wenn diese Praktiken einem helfen, warum nicht? Das ist eher die Sache. Wenn sie einem helfen, warum nicht? Wenn sie zur Doktrin werden, dass man sagt, na ja, gut, dein Sex geht irgendwie schief, dann wirst du ja früh sterben. Das ist ja vollkommen, das ist ja Wahnsinn. Oder na gut, du kannst deine Ejakulation, du musst dauernd ejakulieren. Ja gut, ich sehe schon einen frühen Tod an dir. Ne? Also dieser Doktrinismus, der ist gefährlich.
Sind das innere Praktiken?
Ja, und ich sehe da einerseits diese Handbücher, die in den 70er, 80er Jahren hier auch in Deutschland dann erschienen ist, die sind sehr erfassend, dass man denkt, man kann das so machen. Aber kann man Qigong oder Tai Chi aus dem Buch lernen? Siehst du, das ist ja die Frage. Und das ist die Gefahr dann. Für mich selbst war das dann auch, oh ja, das probiere ich mal aus, was ein Stress. Ja. Diesen Druck, Ejakulation zurückzuhalten. Und das war dann auch ein Gespräch, das aber gar nicht von mir ausging, damals mit Dr. Yang Yigong aus der Klinik Beidacher, dem Arzt, der mich da etwas mehr in die chinesische Medizin eingewiesen hatte. Und da kam er drauf zu sprechen mit diesen Sexualpraktiken. Und er sagte, die sind nicht ohne. Da sollte man die Finger von lassen, wenn man sich nicht auskennt. Und deswegen sind diese Handbücher wiederum auch gefährlich, wenn man das versucht, so aus dem Buch heraus, weil man, was erzeugt man denn, wenn man Ejakulation so nicht, wenn man das nicht vorher zu transformieren vermag, wobei der Autor ja durchaus davon spricht, aber für einen unerfahrenen Westler oder auch Chinesen, was ist das schon, Transformation? Ja, ich versuche mal die Ejakulation zurückzuhalten, dann kommt sie von selbst. So ist es aber nicht. Sondern es bedarf, und das merke ich jetzt umso mehr, dieser daoistischen Praktiken des Qigong.
Ich schlage dir Folgendes vor. Wir machen noch einen Teil 2, in dem wir mehr über diese Qigong-Aspekte in Bezug auf Sexualität sprechen. Ja?